Hallo, mein Name ist Thomas Karalus und ich bin, wie du vielleicht gerade gehört hast, die deutsche Stimme von Kevin James. Heute freue ich mich darauf, mit euch in eine neue, spannende Folge des Angstbrecher-Podcasts zu starten. Viel Spaß und los geht's!
Und damit herzlich willkommen im Angstbrecher-Podcast. Der Podcast, der Unternehmen und unserer Wirtschaft dabei hilft, bis zu 100 Milliarden Euro pro Jahr einzusparen, indem wir Führungskräfte dabei unterstützen, aus der eigenen Selbstsicherheit heraus noch bessere Entscheidungen zu treffen. Mein Name ist Thomas Dosch, ich bin der Angstbrecher. Vertraue auf dich selbst. Das ist ein Satz, den man ziemlich oft hört oder auch auf dem einen oder anderen Kalender lesen kann. Doch nur selten, da hat dieser Satz so ein Gewicht wie aus dem Mund meines heutigen Gastes. Ein tragisches Ereignis, ja, das öffnete ihr die Augen und zeigte ihr, wie wichtig es ist, das Leben mit Erleben zu füllen. Auf Baustellen aufgewachsen, lernte sie schon früh, sich Männer gegenüber durchzusetzen und auch auch den Mund aufzumachen, wenn es nötig wurde. Mit 18, da begann sie ihre Ausbildung zur Industriekauffrau, die sie im Eiltempo erfolgreich abgeschlossen hat und wurde schon zu dieser Zeit öfter von ihrer damaligen Chefin konsultiert als ihre ausgebildeten und langjährig beschäftigten Kollegen. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie den internationalen Business-Studiengang gleich hinten anhängte. Seit diesem Studium, ja, da arbeitet sie mit Industriegrößen wie der Allianz, der Deutschen Post, Siemens und Rolls-Royce, um nur einige zu nennen. Jetzt freue ich mich auf ein ganz großartiges Gespräch mit den besten Antworten auf alle Prozessfragen. Mona Tenjo, hallo, schön, dass du heute hier bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Liebe Mona, jetzt haben wir ja gerade von einem entscheidenden Erlebnis erfahren, dass das Wort Leben für dich einmal komplett neu definiert hat. Wenn es für dich okay ist, würde ich darauf gerne etwas später eingehen und erstmal bei deinen Anfängen beginnen.
Ja, absolut.
Super. Es bist du ja wirklich ein Fähigkeitsaneignungssprinter. Also anders kann man es irgendwie gar nicht sagen. Und ich stelle mir gerade diese Situation vor. Du als Auszubildende, neben dir steht die ausgelernte Fachkraft, die Chefin kommt zu dir, weil sie eine fachkundige Aussage braucht und sie will dich. Nun kann sich, denke ich, jeder von uns vorstellen, dass dieser Moment erstmal so etwas konfus wirkt. Nimm uns mal mit in diese Situation. Welche Gedanken sind dir da durch den Kopf geschossen?
Ja, also de facto kam ja sogar die Kollegin selber auf mich zu und meinte, die Chefin braucht jemanden, der Ahnung hat, deswegen will sie dich haben.
Oh, okay.
Sie hat das mit Humor genommen, sie hat das gemeint, Humor passt schon, ne? Also die Kollegin hat ihren Job ja auch sicher, ich war ja die Auszubildende, von daher hat sie jetzt nichts zu befürchten gehabt von mir. Aber es ist natürlich schon auch eine Ehre dann für komplizierte, in dem Fall ging es um Buchungen, es ging um Jahresabschluss und es ging um eine relativ komplizierte Buchung und da hieß es, wir müssen mal jemanden da dran setzen, der die Buchung da mal macht. Das war tatsächlich auch die einzige Buchung, die ich in meinem Leben aufgemalt habe. Normal habe ich das alles im Kopf machen können, aber die war tatsächlich ein bisschen komplizierter. Er hat irgendwo fehlt Geld, irgendwo geht was verloren, wir müssen das mal aufmalen. Hoppala. Und da hat, wie gesagt, die Kollegin eben, sie hat versucht, ihr es zu erklären, so hat sie es mir selber beschrieben. Ja. Sie hat im Prinzip erzählt, und die Chefin hat sie angeguckt und dann meinte die Kollegin, ich habe gesehen, dass sie gedacht hat, oh Gott, das kriegt die nicht hin. Hat aufgehört zu erzählen, hol mir mal die Mona hoch. Und so kam sie dann auch zu mir und hat mir das doch genauso erzählt. Die Chefin hat angefangen, es mir zu erzählen, ich habe keine Ahnung, was sie von mir will. Das hat sie auch gemerkt und meinte, schick mir mal die Mona hoch. Die versteht das dann schon.
Wie war das für dich als wirklich junger Mensch? Ich meine, junger Mensch, Auszubildende, und du wirst einfach vorgezogen.
Ich fand das damals nicht schlimm, weil die Ausbilderin, also die Buchhalterin hat mich ja auch ausgebildet. Das heißt, eigentlich ist es ja auch, sag ich mal, auch ihr zu verdanken, dass ich ja auch so gut war.
Okay.
Deswegen kann man ja eigentlich sagen, okay, ich habe sie halt in dem Moment überflügelt, aber ohne sie wäre ich ja auch gar nicht dahin gekommen. Deswegen, ich bin jetzt in keinster Art und Weise abgehoben oder habe da jetzt in irgendeiner Art und Weise jetzt deswegen irgendwie Höhenflüge bekommen, sondern es war halt einfach eine Anerkennung der Arbeit, dass ich mich da einfach eingearbeitet habe. Aber ohne meine Kollegin wäre ich ja gar nicht dahin gekommen. Deswegen war das auch ein sehr entspanntes Verhältnis. Deswegen hat sie das auch mit Humor genommen und meint, ach, die eine Buchung, ja, die kannst du ruhig machen. Und sie hat uns wirklich auch so ausgebildet, dass sie auch wirklich sofort nach dem ersten Monat, wo wir da waren, im Urlaub gehen konnten, weil sie eben auch verstanden hat, wie wichtig das ist, junge Leute vernünftig auszubilden, um dann eben auch Freizeit haben zu können aus der Fachangestellte. Ich fand das eine sehr, sehr clevere Vorgesetzte, die hat das extrem verstanden, junge Menschen zu ihrem eigenen Vorteil einzusetzen.
Aber trotzdem höre ich ja da bei dir schon ganz deutlich Dankbarkeit raus. Und ich denke, das ist auch ein wesentliches Mittel, um halt genau dahin zu kommen, wo du ja jetzt auch bist. Du hast mir in unserem Vorgespräch ja von einer prägenden Situation erzählt, in welcher du von den Menschen, die eigentlich für dich da sein sollten, im Stich gelassen wurdest. Du wurdest mit einer Person alleine gelassen, welche dich in einer Art und Weise herabgewürdigt hat, die dich ja wirklich an den Rand der Verzweiflung getrieben hat. Erzähl uns mal, was war das für eine Situation und was ging da in diesem Moment in dir vor?
Ja, ich habe in einem Stromunternehmen gearbeitet damals und einmal im Jahr sind Zählerablesungen. Und der Kunde, also kam ein Kunde rein und der Kunde hat, offensichtlich wurde er übersprungen, also er hat einen sehr aggressiven Hund, muss man dazu sagen. Und der Kollege, der ablesen sollte, hat vermutlich noch gesagt, okay, ich komme morgen wieder, weil der Hund war nicht angeleint. Und der Hund ist so groß wie der Zaun, also da hält man auch die Hand nicht hin. Die erste Regel, die man als Ableser bekommt, ist, schützt euch selber. Das ist Regel Nummer 1. Das heißt, wenn dann im Prinzip jemand vorbeigeht und sagt, hey, ich kann da meine Hand nicht hinhalten, dann komme ich halt nächsten Tag wieder, ist das grundsätzlich kein Thema, hat sich auch noch nie jemand drüber aufgeregt. Der Kunde kam rein und fängt erstmal direkt von vorne herein, ohne man konnte gar nicht wissen, was jetzt eigentlich das Problem war, fängt direkt an zu brüllen. Also aus heiterem Himmel so, ich muss erstmal versuchen zu verstehen, was es überhaupt geht, weil er hat ja so gebrüllt, man konnte ja kein Wort verstehen. Und ich sage, was geht's denn überhaupt? Ich verstehe ja gar nichts. Und dann geht's so, er wurde übersprungen und ich habe dann irgendwo versucht zusammenzuzählen, um was es da eben geht. Und ich sage, der Kollege kommt bestimmt dann heute wieder, ja, aber das ist ja einen Tag länger als meine Nachbarn. Und der hat überhaupt nicht mehr aufgehört, so ein totaler Choleriker. Und dann habe ich versucht, ihn zu beruhigen. Ich war damals 18 Jahre alt, ich habe wirklich Ausbildung gerade angefangen. Und der brüllt und brüllt und ich habe nicht gewusst, was ich mit dem machen soll. Und dann wird er auch noch persönlich und so nach dem Motto, ja, und sie sind ja auch inkompetent, sie wissen ja auch nichts. Wo ich mir denke so, hallo, was habe ich jetzt damit zu tun? Also, und ich denke so, what the fuck? Ja? Und ich war total überfordert. Ich war 18 Jahre alt, ich sollte höflich sein. Als Mädchen wird man auch noch zur Höflichkeit erzogen. Ne? Und dann versucht man da halt irgendwie nett zu bleiben und ich war total frustriert. Und in dem Moment, also mir sind auch irgendwann die Tränen gekommen, er hat ja nicht aufgehört, dann habe ich im Hintergrund schon gesehen, wie einige Kollegen halt so, und keiner hat geholfen, wo ich auch denke, ja, danke, also das ist jetzt irgendwie auch nicht in Ordnung, ne? Und dann kommt eben wirklich, also ich war dann schon in Tränen und dachte mir so, was soll ich mit dem machen? Der hört ja gar nicht mehr auf, der wird immer lauter, egal was ich sage, er brüllt noch lauter zurück, ja? Und dann war ich echt verzweifelt und dann kam auf einmal die komplette Chefetage zum Mittag, zur Mittagszeit. Die kommen immer mittags runter und gehen zum Restaurant gegenüber. Die Chefetage komplett, Geschäftsführer, kaufmännische Leitung, Marketingleiter, Vertriebsleiter, alle kommen komplett runter, Personalleitung auch, ja, kommen alle runter, sehen, ich meine, das war ja nicht zu überhören, also ich habe das ganze Haus zusammengebrüllt, gucken auf die Situation, sehen, dass ich total überfordert bin und gehen vorbei. Und ich dachte so, was habe ich getan, dass ich jetzt hier so im Stich gelassen werde? Also ich meine, dass jetzt die Kollegen da im Hintergrund sich irgendwie Spaß draus machen, ist die eine Sache. Aber dass die Chefetage einfach vorbeiläuft, ohne da mal einzugreifen, wenn der Auszubildende so angegangen wird, das war für mich so, in dem Moment dachte ich mir, weißt du was, ich gehe zum Rewe, ich räume Regale ein, das war's. Also da war für mich entschieden, ich kündige heute, das ist nicht meine, also so will ich nicht arbeiten. Dann räume ich lieber irgendwo Regale ein, weil das ist nicht meine Zukunft. Und da war ich echt frustriert, habe innerlich auch schon wirklich aufgegeben gehabt und dachte mir, komm, das Thema ist durch. Und in dem Moment kamen zwei Kollegen von der Mittagspause zurück. Der eine Kollege hat eben mit so schwierigen Kunden regelmäßig zu tun, hat sofort gesehen, was los ist, hat den Kunden sofort von mir weggezogen, in das Zimmer rein, Tür zu. Dann kam sie mir zurück und meinte, beruhig dich, das ist das Schlimmste, was dir jemals hätte passieren können. Schlimmer wird's nicht mehr, beruhig dich, ich kümmere mich um den und alles gut. Wir reden nachher nochmal, alles gut. Ja? Der geht dir nicht mehr auf den Keks, den bediene ich jetzt, alles gut. Ist verschwunden in der Tür, Tür war zu. Ich habe noch mit mir gekämpft, weil ich saß ja auch in der Rezeption. Das ist ja so ein Glaskasten, jeder kann dich ja sehen. Das heißt, du kannst auch nirgendwo hin. Und ich kann da auch nicht weg, weil ich war ja die Vertretung. Das heißt, ich durfte jetzt auch nicht einfach mal zur Toilette gehen, weil dann war ja die Tür unbewacht. Das heißt, ich musste ja auch da bleiben. Ja? Dann war ich natürlich emotional extrem unter Stress. Und dann kam in dem Moment die Kollegin zurück, die ich vertreten habe. Und die Kollegin war kurz vor der Rente, hat ganz, ganz viel schon in ihrem Leben erlebt. Und die kam rein und meinte, Kind, was denn mit dir los? Und ich so, ja, hier war gerade so ein Kunde und so. Und dann habe ich jetzt kurz erzählt. Und ich dachte zu dem Moment noch, es war meine Schuld, dass ich irgendwas gemacht habe, was es halt provoziert hat. Und dann meinte die Kollegin so, das ist ja eine totale Frechheit. Wo ist der Kunde? Dem pfeife ich was. So geht man nicht mit Menschen um. Und was war das? Die Chefs sind vorbeigelaufen. Den pfeife ich nachher auch noch was. Die können sich aber mal festhalten. Das geht ja überhaupt nicht. Ne? Dann meinst du noch, wenn nächstes Mal dich jemand so angeht, dann machst du dein Fenster zu und drehst dich einfach um. Ich sage, das kann ich doch nicht machen. Natürlich kannst du das machen. Das ist dein Fenster. Dann kannst du machen, was du willst. Nein, ich finde das so ein bisschen, meinst du, geht erstmal auf Toilette, komm wieder und dann red mal weiter. Meinst du, aber das lässt, hat noch ein Nachspiel, hat sie gesagt. Und das war dann so meine Rettung. Also auch zu merken, meinst du, du hast nichts falsch gemacht, so geht man nicht mit Menschen um. Punkt. Ja. Mhm. Und dann kam der Kollege eben nach, ich war dann gerade von der Toilette zurück, keine Ahnung, 5 Minuten maximal. Und dann kommt der aus, dann kommt der Kunde da aus der Tür raus, das war ja direkt nebenan. Und der lacht. Ich dachte so, was denn jetzt kaputt? Der hat 10 Minuten nicht aufgehört, mich anzubrüllen. Dann ist der keine 5 Minuten da drin, kommt raus und lacht. Ich so, what the fuck, was hat der gemacht? Und dann ist man so, ja, ich höre mit dir zu reden und so, und dann nächstes Mal. Ich so, hat sich natürlich auch nicht entschuldigt, ist ja klar, ne? Also ist erstmal gegangen. Und dann habe ich, was hast du mit dem gemacht? Das ist ja unfassbar. Der hat nicht einmal Luft geholt, als ich hier gestanden habe. Der hat mir keine Chance gegeben, was zu sagen. Ich meine, willst du wissen, wie das geht? Und ich so, ja, dann bringe ich dir es bei. Das ist ein Deal. Und von da an hat er mich unter seine Fittige genommen tatsächlich. Hat mir dann wirklich auch beigebracht, dass es eben ein Choleriker war und dass ich da eben nicht laut widersprechen darf, weil das heizt die halt noch mehr an, sondern was meine Kollegin meinte mit, machst du dein Fenster zu und drehst dich um. Das war instinktiv, ohne dass sie wusste, dass es richtig ist, war das instinktiv die richtige Reaktion, die Leute ins Leere laufen zu lassen, bis sie sich wieder abgeregt haben, weil man kann nichts anderes bei den Leuten machen. Und das war dann so, da habe ich dann wirklich dann ganz, ganz viel über Menschen gelernt. Und habe dann von dem Kollegen immer so, sag ich mal, die Tipps und Tricks mitbekommen, wie Menschen ticken, was Menschen für Strategien haben. Das war dann so mein Rettungsanker tatsächlich. Hätte ich das nicht erlebt, ich hätte an die beiden nicht gekommen wären, hätte ich an den Tag gekündigt. Da weiß man, wo ich dann gelandet wäre, keine Ahnung.
Ich finde es ja wirklich wunderbar, dass du aus dieser Situation, die viele andere auch zur Aufgabe gezwungen hätten, wirklich noch einen so wichtigen Lernerfolg für dich herauskristallisieren konntest. Und anhand von diesem Bild, da finde ich, sieht man wunderschön den Unterschied zwischen Chef oder Boss, ne, die vorbeigegangen sind, und Leader. Ja. Ich weiß jetzt ja aus unserem Vorgespräch, dass du dieses Wissen ja bereits erfolgreich eingesetzt hast. Ich denke da an eine Situation, in der es um ein Multimillionenprojekt ging, das zu scheitern drohte und Mona mit einem einzigen Satz die gesamte Situation deeskaliert hat. Was war die Herausforderung in diesem Moment und wie konntest du mit nur einem Satz ein Multimillionenprojekt retten? Ich glaube, das ist eine Frage, die jetzt gerade, nachdem ich das erzählt habe, vielen von uns auf den Zähnen brennt.
Ja, das war ein sehr, sehr großes Projekt. Und also es ging um Multimillionen in dem Fall. Und wir hatten, also ich war Projektleiter damals. Und also ich war jetzt nicht der Gesamtprojektleiter, sondern ich war der Projektleiter für den Teilbereich, in dem Fall Ausschreibungen und Verträge. Und das Problem war, dass ich den Teil abbekommen habe, der am meisten in der Vergangenheit customized war. Das heißt, der Kunde war sehr, sehr viel kundenspezifische Anpassung gewöhnt. Und hat dann in der Vergangenheit auch viele Systeme verkorkst. Deswegen gab es eine klare Anweisung von der Projektleitung, keine kundenspezifischen Anpassungen. Null. Ja, also da muss schon jemand wirklich sterben, hier reinkommen, bevor wir irgendwas anpassen. Und dann gab es gewisse Funktionen, die halt nicht in den Software drin waren. Und dann haben die angefangen und haben die Ausschreibung genommen. Ich habe die Ausschreibung selber ausgeführt. Also ich war ja auch der Pre-Sales-Experte. Das heißt, ich wusste, was da drin steht, ist richtig. Dann haben die angefangen, die Sachen falsch auszulegen, haben dann im Prinzip Sachen reininterpretiert, die gar nicht da standen. Wo ich dachte, naja, das wollte mich aber auch verarschen. Ne? Und auf jeden Fall ging das dann eben so weit, dass es eben ein Eskalationsmeeting gab. Und in diesem Eskalationsmeeting war eben ich dabei, Projektleitung der Kundenseite, einmal von der Fachabteilung, einmal von der Prozessabteilung, alles seniorige Mitarbeiter, die seit vielen, vielen Jahren in den Bereichen arbeiten. Dann war auf meiner Seite der Produkt, unser Vizepräsident, also der Produktleiter, der gleichzeitig auch Vizepräsident der ganzen Firma war, also ganz weit oben angesiedelt war, und eine sehr, sehr seniorigere Consultant, also aus Italien, die halt wirklich auch ganz, ganz viele große Projekte schon gemacht hat. Und wir saßen eben da und sollten das jetzt lösen. Das war unsere Aufgabe. Und das Meeting war für eine halbe Stunde angesetzt und wir sind 20 Minuten in dem Gespräch drin und ich merke einfach, wie die komplett aneinander vorbeireden. Also unser Team hat versucht, eben Lösungen zu bringen, hat eben versucht, eben zu sagen, Mensch, und man kann es doch so und so machen und der Kunde hat gesagt, wir wollen das nicht, wir wollen das genau so haben. Und dann ich habe das 20 Minuten angeguckt, das Ping-Pong-Spiel, und dachte mir so, oh Mann, ey, Jetzt sag ihnen halt, dass wir so nicht arbeiten. Also das, was sie wollen, können wir halt nicht leisten. Ganz einfach, weil wir halt so nicht funktionieren als Firma. Wir kommen halt nicht einfach her und customizen einfach was. Mhm. Dann habe ich nach 20 Minuten und ich wusste, mit dem einen Satz ist das Projekt auf Risiko. Weil wenn ich mit dem Satz jetzt rausrücke und die Firma und der Kunde sagt, ja sorry, aber dann können wir mit euch nicht arbeiten, ist das Projekt in dem Moment sofort tot. Und der Satz war, ich muss es hier mal kurz unterbrechen, aber so arbeiten wir nicht. Und dann habe ich aufgehört zu reden. Und dann war es mucksmäuschenstill auf allen Seiten. Alle haben die Luft angehalten. Und dann hat man dann irgendwann so gefühlt war es eine halbe Stunde, das waren wahrscheinlich nur so 10 Sekunden, hat man dann von der Kundenseite gehört. Ich dachte, was kommt jetzt? Und dann ging es, Frau Tenio, danke für Ihre Ehrlichkeit, weil jetzt wissen wir, wo das Problem liegt. Und jetzt können wir das Problem lösen. Das heißt, okay, wir arbeiten so nicht, alles klar. Wie können wir denn arbeiten, damit wir da hinkommen? Und auf einmal dann sind wir in eine Diskussion eingekommen, die dann eben auch eine Lösung gebracht hat. Also was können wir eben zusammen machen, was ist der Zeitrahmen etc. Dann kann man eben über das Gespräch halt weiterreden. Dann war dann auch der Produktmanager der Richtige, der auch im Gespräch mit dabei war, konnte dann eben entsprechend eine Roadmap aufmachen und dann eben vorwärts kommen. Und ab dem Moment, sage ich mal, ich habe dann hinterher auch eine E-Mail bekommen von unserem Vizepräsidenten, wo er meinte, danke, dass du das gesagt hast. Ich wollte es nicht, weil es ist dein Kunde. Ich wollte da nicht in die Parade fahren, aber danke, weil so können wir endlich eine Lösung anpeilen. Ne? Aber für mich war das halt so, ich glaube, ich bin gleich gefeuert. Wenn es jetzt da hinten losgeht, bin ich sofort raus. Egal, wie gut ich bin und egal, wie toll die Firma ist. Und ich meine, ich war ja schon eine Schlüsselfunktion in der Firma, aber in dem Moment hätte es mich auch den Kopf kosten können. Absolut.
Ich finde das mega spannend, denn du hast mir ja erzählt, dass du in einem ziemlich sicherheitsgetriebenen Umfeld groß geworden bist, das dich ja irgendwie mehr zurückgehalten als angetrieben hat. Und wenn man sich jetzt anguckt, was heute daraus entstanden ist, ich meine, du hast mit der Allianz gearbeitet, mit der Deutschen Post, jetzt ist gerade wieder irgendwas mit Rolls-Royce, ja, mit Rolls-Royce, das darf man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, du arbeitest heute ja mit Weltfirmen zusammen. Wenn ich mir das einfach mal so vor Augen führe, dann stelle ich mir die Frage und dann stellen sich viele von uns sicher auch die Frage, wie hast du das denn geschafft? Also wie hast du diese Sitzgurte aus der Vergangenheit einfach gelöst und die Sicherheitszeichen ausgeschaltet?
Ja. Ich meine, einige von den großen Firmen habe ich ja auch Angestelltenverhältnis noch betreuen dürfen. Das war ja nicht alles direkt gleich von Anfang an auf eigene Rechnung. Von daher habe ich da natürlich viel Erfahrung mitnehmen dürfen. Aber habe ich auch geschafft, indem ich mich ganz bewusst eben in solche Situationen begeben habe, wo es eben nicht Komfortzone ist. Also ich bin ganz bewusst in einen Bereich rein, in den ich keine Fachexpertise hatte. Einkauf wird in der Uni nicht wirklich gelernt. Also da gibt es nicht wirklich ein Fach, wo es heißt Einkauf, ne? Und dann so Ausschreibungen, Auktionen. Das heißt, ich habe wirklich einen Bereich gehabt. Ich hatte, sage ich mal, die Fachexpertise im Sinne von, ich wusste, wie Softwarezyklen funktionieren, weil ich das schon mal im Praktikum gemacht hatte. Aber ich hatte jetzt noch keine wirkliche Erfahrung hinsichtlich, okay, fachliche Inhalte, also dann mit Einkäufern auf Augenhöhe diskutieren zu können, das hat wahnsinnig viel Eigeninitiative Bedarf. Also man muss sich da wirklich auch einarbeiten und auch in der Freizeit auch einarbeiten. Es gab da nichts anderes als Einkauf, 24/7. Ne? Und dann natürlich auch ein Stück weit auch gepusht werden vom Chef. Mach mal, die Mona präsentiert jetzt bitte was. Also ich weiß, das erste Mal, wo ich bei der Allianz war, das werde ich nie vergessen. Ich dachte, Mona, du kommst mit, machst das Protokoll. Ja, klar, kein Thema, ne? So. Schalt die Klappe, mach Protokoll, das kann ich gut, kein Problem. Und dann so, ja, die Mona präsentiert es jetzt. Ich so, wie jetzt? Und ich meine, das ist halt eine meiner Eigenschaften. Ich lasse mir das natürlich nach außen nicht anmerken. Innerlich geht mir zwar wirklich alles auf Grundeis, aber außen sehe ich extrem cool aus. Und alle so, oh, die hat das voll im Griff. Ihr wollt nicht wissen, wie es innen aussieht. Und dann wurde ich dann eben hingestellt. Ich dachte so, oh mein Gott, ne? Dann habe ich das dann eben halt präsentiert, weil ich hatte es ja auch vorbereitet. Mein Chef hat es genau gewusst. Und da habe ich hinterher gesagt, das kannst du doch nicht mit mir machen. Ich meinte, doch, wenn ich das nämlich anders gemacht hätte, wärst du nämlich heute krank gewesen. Und wenn du im Termin bist, kannst du nicht ausweichen, weil du bist ja da. Und du hast es doch sowieso vorbereitet, du weißt es doch. Ja? Nur weil du dir das nicht zutraust, dann pusht man dich halt ein bisschen dahin. Und das hat dann eben auch über die Jahre dazu geführt, dass ich dann auch wirklich mit fast jedem Großkonzern zu tun hatte, also auch gerade im Bereich von Ausschreibungen. Ausschreibungen sind ja was nur große Firmen auch machen. Dass ich dann eben wirklich dann, wenn man die Einkaufsprozesse von wirklich fast jedem Großkonzern sehen konnte, von einer Volkswagen, eine Daimler, eine Bertelsmann, eine Deutsche Post, eine Telekom, eine Commerzbank, also ich habe wirklich fast alle großen Konzerne von innen gesehen. Ich meine, es ist natürlich schon auch echt cool, mit solchen Leuten auch auf Augenhöhe dann arbeiten zu können und dann mit einem Einkaufsleiter weltweit von der Deutschen Post dann auch mal über Prozesseffizienzen sinnieren zu dürfen und dann zu sagen, Frau Tenio, was ist Ihre Meinung dazu? Sie sind doch der Experte hier. Das ist natürlich schon cool. Ja, natürlich, also es ist dann schon viel Weiterentwicklung, Eigeninitiative, aber halt auch sich in dieses Umfeld umzugeben, wo man dann auch mal gepusht wird, wo man dann auch mal einen Tritt bekommt, dann heißt es so, jetzt mach doch mal hier, ne? Einer muss es mal vorangehen. Mona, mach doch mal. Ne? Das ist natürlich auch das hilfreich an der Stelle. Und dann eben ab einem gewissen Punkt ist man dann so weit weiterentwickelt, dass man auch von alleine dann auch sich dann selber auch pusht. Aber für den Anfang, sage ich mal, kann es schon helfen, da ein Umfeld zu haben, was ein bisschen nachhilft.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja das Schöne, ne? Wenn du, und da kommen wir wieder zum Leader-Gedanken, wenn du so einen Leader, der auch mal den nötigen, ich sag's mal ganz salopp, Tritt in den Hintern einfach auch verpasst, damit du halt eben rausgeworfen wirst aus deiner Komfortzone, oder wie ich sie immer gerne nenne, die Sicherheitszone, dann ist das natürlich ein massiver Lernerfolg. Und von Lernerfolgen, da weiß ich, dass es bei dir ja noch einen ganz großen gab. Und das für diesen, ja, ich glaube, das war dein wichtigster Lernerfolg, dass da kein Leader und kein Chef oder so von Nöten war, sondern wir haben ja vorhin schon gehört von einer Erkenntnis, die ja durch ein tragisches Erlebnis dir gezeigt hat, worauf es für dich im Leben wirklich ankommt. Was war das für ein Erlebnis und wie hat es deine Sicht auf die Dinge verändert?
Ja. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch relativ jung war. Also das ist relativ, also ich war 25. Jetzt kenne viele andere, wo die Eltern noch, wo man noch jünger war. Ich war die älteste von drei Kindern, also ich hatte noch zwei jüngere Brüder. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade im Ausland. Das heißt, ich musste ja mein Studium abschließen. Und zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Madrid im Auslandsstudium. Dann habe ich halt von meiner Oma einen Anruf bekommen, komm bitte sofort nach Hause. Sofort, ja. Und dann eben halt Flugbuchen über Nacht halt irgendwie, hab nachts noch am Flughafen übernachtet. Das ist übrigens sehr creepy, muss ich fairerweise sagen. Da ist wirklich nachts nichts los. Und bin dann tatsächlich eben dann über Nacht im Prinzip angereist. Es war dann noch Winter, also es war wirklich am 19. Dezember im Prinzip, also wirklich Nacht- und Nebelaktion. Es war total verschneit in Deutschland. Bin noch rechtzeitig angekommen auch, aber dann eben auch im Nachhinein natürlich dann auch nach dem Tod meiner Mutter. Also meine Mutter hatte Krebs, deswegen ist sie dann eben auch sehr, sehr zügig leider verstorben. Und meine Mutter hatte schon mal Krebs gehabt, hatte ihn besiegt gehabt und hat dann eben zwei Jahre drauf dann eben nochmal Krebs bekommen. Und der war dann eben so aggressiv, dass es innerhalb von zwei Monaten dann auch vorbei war. Es ging ganz, ganz schnell. Also von dem ersten Moment, wo so ein erster Verdacht war, bis zum Tod waren es nur noch zwei Monate. Und dann hieß es auch, das hätte auch nichts verlängert. Also das wäre nur noch schlimmer geworden, das wäre nur noch eine Qual geworden. Also von daher war es vielleicht ganz gut, dass es so schnell ging. Aber ich habe ja dann im Nachgang natürlich auch die Wohnung alles ausgeräumt. Ich musste dann mich um alles kümmern als die Älteste. Und das war dann halt so eine Erkenntnis, wo ich dachte, wow. Ich meine, ich kannte meine Mutter, ich habe ein gutes Verhältnis gehabt die ganzen Jahre. Und ich war dann das letzte Jahr im Ausland, also ich war erst im Studium und dann im Praktikum und war dann eben ein Jahr lang gar nicht mehr zu Hause und bin dann halt zurückgekommen und habe dann halt festgestellt, wow, meine Mutter hat eigentlich, also was sie im letzten Jahr alles gekauft hat, war unfassbar. Also an Filmen, an Sachen, die sie machen wollte, sie ist auf Konzerte gegangen, ich habe die ganzen Karten alle gefunden, auch alles. Ne? Und ich dachte, warum hat sie eigentlich nur das letzte Jahr gelebt? Also warum wartet man, bis es eigentlich fast vorbei ist, um überhaupt mal anfangen zu leben? Das ist eigentlich traurig. Und das war so für mich so der Punkt zu sagen, ich will nicht irgendwas bereuen oder irgendwas nicht versucht zu haben. Du weißt halt nie, wann es zu Ende geht. Ob es jetzt eine Krankheit ist, ob du überfahren wirst, du weißt es halt nicht, wann es zu Ende geht. Was ja auch gut ist, ja, Gott sei Dank. Ich will es gar nicht wissen. Aber das ist natürlich ein Punkt, wo man dann einfach sich auch klar werden muss, hey, das Leben ist viel zu kurz, um irgendwo was aufzuschieben. Also wenn es einem wichtig ist, dann macht's. Warum warten bis zum Schluss? Ja? Und dann zu sagen, oh, hätte ich doch noch mal. Mhm. Und für mich war das eben auch so ein Punkt für die Selbstständigkeit, eben zu sagen, wenn ich es jetzt nicht probiere, wann denn dann? Also wie lange will ich es denn noch aufschieben? Ja? Mhm. Das war dann auch so der Punkt zu sagen, okay, ich springe trotz einem sehr sicheren Job, einer Chefin, die sogar noch, also es war ein CPO eines DAX-Konzerns, die tatsächlich gefragt hat, so, Frau Tenio, was wollen Sie? Mehr Geld, neuer Chef? Ich muss fragen, ich bin Ihr Chef, Sie sind eine tolle Mitarbeiterin, wir wollen Sie nicht verlieren. Was kann ich Ihnen anbieten? wollen Sie mehr Geld? Wollen Sie einen neuen Chef? Wollen Sie woanders hin? Neue Aufgaben? Ich sehe ja nie, aber das ist eine Entscheidung, die ist für mich persönlich und ich möchte das einfach ausprobieren. Und die haben mich da auch sehr unterstützt, deswegen ist es auch ganz toll gewesen. Aber das ist eine Entscheidung, die musste ich für mich treffen und einfach zu sagen, hey, ich will das nicht, ich will es zumindest versucht haben. Wenn es dann nicht klappt, okay, aber wenn ich es gar nicht versucht habe, das ist ja, was die Leute immer bereuen, es gar nicht versucht zu haben.
Ich glaube, das kann jeder von uns einfach so unterstreichen. Und wie du schon so schön gesagt hast, es geht ja nicht nur um die Freizeit, sondern auch, dass man ja auch wirklich das beruflich macht oder auch beruflich die Erfüllung findet. Denn wenn man beruflich die Erfüllung findet und auch in der Freizeit in Anführungsstrichen richtig lebt, dann ist man halt auch auf dem Weg, ein erfülltes Leben zu haben. Und das ist im Prinzip doch das, was jeder von uns will, wenn wir mal ehrlich sind. Und ich weiß ja jetzt, ne, man merkt's ja auch, wie du das erzählt hast. Das ist deine berufliche Erfüllung. Ne? Ich meine, du bist auch viel unterwegs, du bist viel on Tour und bei dir, da schießen ja Projekte aus dem Boden wie Löwenzahn aus der Blumenwiese. Jetzt,
gerade nach dem Regen jetzt. Ne? Also jetzt
absolut. Wächst alles schneller. Ich könnte jetzt hier noch eine Stunde lang über meinen Garten philosophieren. Ich tue es aber nicht, wahrscheinlich noch nicht mal irgendwann in meinen Memoiren oder so. wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Also gib uns mal so einen Ausblick. Was werden wir in naher Zukunft, so in den nächsten, sagen wir mal, 6 Monaten einfach so von dir hören?
Wow, relativ viel. Also ich mache im Moment gerade monatliche Trainings tatsächlich, also kostenlose Trainings tatsächlich, weil der Bedarf, also das war so eine Startidee an meinem Geburtstag, zu sagen, wir challengen jetzt mal so ein bisschen den Markt. Aber ich fand das immer ganz schlimm. So ich habe viele kostenlose Trainings selber besucht und dachte mir teilweise, boah, das ist echt wenig Content dafür, dass ich jetzt hier so lange sitzen soll. Und fand das extrem anstrengend. Da meinten meine Freunde dann am Geburtstag, ne, mit ein bisschen Alkohol, und meinten dann so, na, mach's doch besser. Und ich so, okay, das ist nicht so schwer, die Latte liegt ziemlich niedrig. Und dann war die Challenge eben, die Latte mal richtig hochzulegen und das heißt, mal richtig viel Content reinzugeben. Ich habe das jetzt einmal schon durchgeführt, geht tatsächlich das zweite Mal direkt gleich los. Und das Feedback war phänomenal. Also das war wirklich, die Leute haben gemeint so, ey, um Gottes Willen, nimm da bloß nichts raus. Ja, das ist also für wirklich erfahrene Unternehmer, die sagen, boah, geil, also so ein cooles Training mit der Intensität, das ist so krass, noch nie gehabt im Markt, also unbedingt weitermachen und dann, okay, jetzt liegt die Latte halt einmal da, jetzt muss ich halt immer wieder drüber springen.
Herausforderung angenommen.
Ja, ich trainiere sehr gerne tatsächlich, deswegen, es ist tatsächlich was mir persönlich sehr, sehr liegt und was ich auch sehr gerne mache. Und es ist so krass, weil ich meine, natürlich, ich gebe alles in dem Training, also ich halte auch nichts zurück. Und trotzdem kommen halt ganz, ganz viele Folgeprojekte raus. Weil die Leute halt auch sagen, nee, will ich gar nicht selber machen, mach du das mal, ne? Oder jetzt haben wir alles gesehen, was wir machen müssen. Und so, oh Gott, wir brauchen da doch noch ein bisschen Hilfe dafür. So eine helfende Hand wäre schon ganz nett. Das heißt, es ergeben sich natürlich ganz, ganz viele Folgeprojekte aus diesem kostenlosen Training, wo die Leute sagen, hey, ich brauche dann doch mal Hilfe. Oder boah, ist das krass. Wir möchten jetzt hier mal so ein bisschen in die Überholspur kommen. Also da ergeben sich gerade ganz, ganz viele Sachen, aber auch an ganz vielen anderen Fronten. Also es geht, wie gesagt, Rolls-Royce geht jetzt gerade los. Da helfe ich im Prinzip bei einer, das ist halt mein Corporate-Herz, was da noch schlägt, was ich auch immer mal wieder bediene, ist natürlich eine ganz andere Welt, ja, aber das sind dann eben wirklich halt Großkonzerne, wo ich eben auch meine Einkaufsexpertise immer wieder einbringen darf und da jetzt in dem Fall eben ein Vertragsmanagementsystem einführe, das wird das komplette nächste Jahr laufen, wo ich halt natürlich auch relativ gebunden bin in den Bereichen. Wir sind gerade dabei, eine Social-Media-Agentur aufzuziehen, also das läuft auch noch parallel alles mit, neben den ganzen Projekten, also da ist schon echt einiges am Arbeiten und sind einige Marketingaktionen noch dieses Jahr geplant. Ein Buch ist noch in der Arbeit, was auch noch im Dezember rauskommen soll. Also da ist schon echt einiges noch, was los ist dieses Jahr. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool.
Ja, ihr Lieben, ihr merkt, es macht deutlich Sinn, der Mona einmal zu folgen und auch ein bisschen mehr auf den Zahn zu fühlen. Die Links dazu, die findet ihr natürlich wie immer unten einmal in den Shownotes und auch, ihr habt es gehört, zu dem einen oder anderen Gratis-Training. Da gibt es natürlich auch den Link, sofern die Mona den natürlich freigräbt. Ich muss mich ja rückversichern, ne? Ich muss ja fragen.
Ja.
Gibt's sie frei. Den findet ihr dann also auch unten in den Shownotes. Und ich denke, wenn wir eines hier raus gelernt haben, dann das lebenslange Lernen und das sich immer wieder neue challengen, neu herausfordern, ein wesentlicher Bestandteil ist für die Weiterentwicklung und damit auch für ein sinnhaftes, ein glückliches und ein erfülltes oder erfüllendes Leben. Und damit du das natürlich nicht nur bei der Mona in den Trainings machen kannst, sondern auch noch darüber hinaus, denk daran, diesen Podcast einmal zu abonnieren, damit du auch keine weitere Folge mehr verpasst. Und denk daran, das wäre auch schön, da freut sich die Mona und da freue ich mich natürlich ebenso, wenn du diese Folge einmal auf iTunes bewertest, beziehungsweise auf Spotify einmal herunterlässt. Liebe Mona, an dieser Stelle, da gebe ich das Wort immer gerne nochmal an meinen Gast, damit dieser die Herzensbotschaft, die er inne hat, einmal mit uns teilen kann. Welche wäre das bei dir, Mona?
Wow, die Herzensbotschaft. Ich denke, was einfach bei mir die Herzensbotschaft ist, einfach wirklich, dass es lebt jeden Tag. Also wir sterben alle irgendwann mal, aber lebt jeden Tag und hört auf euer Bauchgefühl. Also ich bin so ein total kopfgetriebener Mensch, aber was ich die letzten Jahre im Unternehmertum lernen durfte. Mein Bauch ist fast immer richtig. Das heißt, vertraut da auch auf euer Bauchgefühl, auch wenn ihr sehr logische Menschen seid, so wie ich auch. Der Bauch hat fast immer recht. Und dann geht einfach dem nach.
Und ich finde,
es kann nicht falsch sein. Und es wird immer, es ist wirklich, wie soll ich das sagen, es ist eine lange Macht.
Alles gut.
Es ist einfach so, wenn ihr das macht, was euch Spaß macht und einfach auch ein bisschen natürlich mit dem Business Sense, also man darf jetzt nicht total jetzt nur blauäugig hereingehen, aber wenn es natürlich einen Bedarf im Markt gibt und den kriegt ihr am schnellsten raus, indem ihr einfach auf eure Kunden hört, was sie wollen und was sie brauchen, dann könnt ihr gar nicht schiefgehen. Einfach nur zuhören und einfach dann das machen, was euch auch Spaß macht und mit den Kunden arbeiten, die euch auch Spaß machen, und dann kann es gar nicht schiefgehen.
Und ich finde gerade bei dem Satz, lebe jeden Tag, ne, wenn du das sagst, dann spürt man deutlich diesen Unterschied zwischen Leben und Existieren. Liebe Mona, vielen, vielen herzlichen Dank für dich in diesem Podcast. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich freue mich, wenn auch du bei der nächsten Folge natürlich wieder mit dabei bist. Also gerne einmal dranbleiben beziehungsweise gleich weiterhören. Und ich sage ja nochmal ganz herzliches Dankeschön und tschüss an die liebe Mona Tengel.
Danke, dass ich dabei sein durfte.